Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ihr habt es meiner wunderbaren Pressemitteilung entnommen. Wir sind nicht mehr, alleine waren wir ja vorher sowieso schon nicht, aber auch bei der Aufnahme nicht mehr alleine. Schöne Grüße, diesmal nicht nach Brief, sondern nach Valladolid zu Oskar. Hi Oskar.
Hi Marc, schön hier zu sein. Ich grüße euch aus dem Urlaub aus Spanien. Ich freue mich hier zu sein und mit euch ein bisschen über das französische Vereinsrugby zu reden.
Und wir haben ja letzte Woche schon eine, unfreiwillige Übungsrunde eingelegt. Aber nichtsdestotrotz natürlich nochmal an dieser Stelle, das ist für uns auch in dieser Konstellation oder auch für uns in dieser Konstellation neu. Gebt uns 2-3 Folgen, um reinzukommen, um uns einzugrooven, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, das wird ganz gut. Ich freue mich in jedem Fall sehr. Und da haben wir heute einige spannende Themen für euch, administrativ, wenn man es so nennen kann. Vorher einmal nur mal ein kleines Update, was ich abhaken möchte. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, falls ihr die Instagram-Seite vom Deutschen Rugbyverband abonniert habt, dass Michel Himmer gar nicht mehr bei den Espoirs von Swaziland Goulême ist, wie mein letzter Stand war, sondern bei Niort in der National 2 spielt. Dort die Saison tatsächlich schon zweimal zum Einsatz gekommen. Es ist bei mir unterm Radar geflogen, muss ich ganz offen sagen. Dafür bitte ich um Entschuldigung, aber passiert. Es ist wie eine Tomate, was will man machen? Der Witz funktioniert andersrum besser. Naja.
Freuen wir uns natürlich. Ich bin es natürlich.
Ja, es ist. Ich denke auch, dass es ein Schritt nach oben ist, in jeder Hinsicht. Njoch hat ja fast einen besseren Zuschauerschnitt als Swaziland Goulême, trotz deutlich niedriger Liga. Von daher, und letzte Saison ja auch nur, nicht knapp am Aufstieg, aber in den Playoffs durchaus nicht schlecht gespielt. Von daher denke ich schon, dass das eine sehr gute Nation ist. Ich bin in jedem Fall gespannt.
Ja, dem schließe ich mich 1-1 an. Also, ich habe letzte Saison auch gegen ihn gespielt und ich glaube, Männer Rugby ist er besser aufgehoben als bei den Espoirs. Ja.
Aber da achten wir natürlich ab kommender Woche wieder drauf. Diese Woche Pause bei der National 2, aber ab nächster Woche dann natürlich auch eher dort in diesem übernächste Woche wahrscheinlich. Ja. Dann da in den Updates wieder mit drin. Aber gut, wir hatten am Wochenende zwei mal mehr, mal weniger spannende Halbfinalspiele bei der WM und ein sehr spannendes, wenn auch vielleicht ein kleines bisschen weniger beobachtetes Sportevent, nämlich die Super Sevens.
Oh, Super Sevens in Paris mit vier Jungs aus Brief, die Barbarians gegen Po im Finale. Die Barbarians haben es dann am Ende gemacht, 17-14. Für die nicht wissen, was das ist, die Barbarians sind im Grunde so ein Zusammenschluss aus den verschiedenen Vereinen, aus Pro de Deux, National und Top 14 an Spielern, die eben zusammenspielen und die dieses Siebener-Turnier zum zweiten Mal gesehen haben. Marc, hast du es gesehen? Hast du es verfolgt?
Ich habe es verfolgt, aber tatsächlich nicht gesehen. Es wäre live verfolgbar gewesen über MyRugby. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil ich stattdessen masochistisch bin härter geguckt habe. Und für mich, ich meine, Oskar und ich haben letzte Woche darüber geredet. Ihr habt es leider nicht mitgekriegt. Es ist natürlich für mich schon so, dass mich dieser Wettbewerb nicht so hundertprozentig catcht. Das scheint dem generellen Publikum durchaus ähnlich zu gehen. So viele freie Sitze, wie es trotz Star-DJ-Besetzung Martin Solveig gab. Und auch in den letzten drei Etappen. Hat mich persönlich nicht so hundertprozentig gecatcht. Jetzt wäre es vielleicht auch was anderes gewesen, wenn da Bonne dabei gewesen wäre. Davon sind sie auch nur zwei Ligen entfernt. Aber Es ist kein schlechter Siebener Rugby.
Also ich muss auch wirklich sagen, mir ging es da ein bisschen anders als dir, weil, man könnte jetzt vielleicht ein bisschen sagen, das verkommt zum Espoir Siebener Turnier, viele junge Spieler. Aber erstens, wenn man den persönlich kennt, macht es natürlich umso mehr Spaß zuzugucken. Und zweitens, es ist vielleicht auch für die französischen Rugby-Fans was Cooles, ja, die neue Generation sich anzuschauen. Und ich finde, gerade das Finale hatte schon was, viel Drama, Versuch in der letzten Minute. Und ja, ich fand es nicht so schlecht. Und am Ende gab es auch Star-DJ Aaron Grandidier von der Rugby-Nationalmannschaft von Frankreich. Der war auch nicht, den darf man auch nicht unterschlagen. Ja, spielt auch bei Brief. Spielt auch bei Brief, ja.
Ich glaube auch, dass insgesamt dieses Konzept, was sie fahren, nämlich diese Serie als Party-Event zu verkaufen, deutlich besser funktioniert als das, was World Rugby versucht, nämlich das Ganze als super seriöse Sport-Event zu verkaufen. Was es natürlich ist, aber das, worüber die 7er-Serie ja wirklich erfolgreich geworden ist, war ja letzten Endes dieses, die Leute verkleiden sich, machen Party, haben Spaß, aber auf der 7-Series ist das ja nicht mehr unbedingt der Fall. Jetzt war 7er Rugby in Frankreich generell nie ein Riesenthema. Und das ist jetzt sicherlich ein Versuch, das Ganze vor den Olympischen Spielen ein bisschen zu ändern. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das wirklich eingeschlagen ist. Ich meine, vor allem aus meiner Perspektive ein bisschen bezeichnend, dass Canal Plus, die ja die Rechte an diesem Turnier haben, sich entschieden haben, das Ganze nicht mal zu zeigen.
Doch, sie haben es auch gezeigt. Sie haben es auch gezeigt. Ich habe es über Canal Plus gesehen, aber man hätte es auch im Free-Internet sich umsonst anschauen können. Ja.
Generell ein guter Rugby-Tipp. Ich sage es an dieser Stelle ja immer mal wieder. Es gibt keine Live-Spiele oder sehr, sehr selten Live-Spiele, aber man kann zumindest neben den Highlights, die es ja auch auf YouTube gibt, auch ganze Spiele ein, zwei Tage nachdem es gespielt wurde, in voller Länge nochmal gucken. Ist nicht ganz so gut wie live, aber wenn man es schafft, sich nicht zu spoilern zu lassen, dann ist das, ne, ist wie ein Tage alter Käsekuchen. Ist nicht so gut wie frisch, aber es ist halt am Ende des Tages immer noch Käsekuchen. Ja. Kann man dann nicht meckern. Es geht schon.
Super Sevens hast du nicht gesehen? Hast du denn die Pro Deux geguckt?
Natürlich habe ich Pro Deux geguckt. Also die beste Liga der Welt. Die spannendste in jedem Fall. Das ein oder andere Spiel, das sehr spannend war. Das ein oder andere Spiel, das ein bisschen weniger spannend war. Und das ein oder andere Spiel, das aus den falschen Gründen spannend war. Aber kommen wir mal erstmal zu euch. Ihr habt ja schon am Mittwochabend gespielt gegen den Tabellenletzten, gegen Rouen in der Normandie. Und da hat es ja dann letzten Endes auch, in Anführungszeichen für euch, etwas überraschend bis zur 80. Minute gedauert, bis der tatsächliche Sieg eingefahren werden konnte.
Ja, also sicherlich, Rouen hat es uns nicht einfach gemacht. Was man auch nicht vergessen darf, Rouen kämpft sozusagen jetzt schon ums Leben, ja, jedes Spiel. Praktisch ein Endspiel für sie, also ein Endspielcharakter. Und ich glaube, das haben sie gezeigt, ne? Also Kampf, gute Verteidigung, auch ja, wenn ich an die Versuche lege, das 2 gegen 2 auf der Ecke ausgespielt, ein schönes Offload, dann der Versuch, eben gezeigt, dass sie auch individuelle Klasse besitzen. Dass wir dann am Ende doch gewinnen, zeigt dann vielleicht auch, dass wir diese harten Auswärtsspiele, wenn es nass ist und es regnet und auch der Wind mit gefühlten 30 km/h in eine Richtung pfeift, dann eben doch gewinnen kann. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Stuart, der uns ja wirklich in einer letzten Minute sich als Solo durchgetänzelt hat. Solche Spiele muss man eben auch gewinnen. 4 Punkte sind 4 Punkte und am Ende der Saison fragt keiner nach, wie man die denn jetzt bekommen hat. Dementsprechend denke ich, sollte des Vorstands erfüllt, 3 aus 3 Siegen. Am besten machen wir so weiter. Ja.
War ja ein großer Knoten, der die Woche davor geplatzt war, gerade offensiv gegen Grenoble damals. Ja. Damals, letzte Woche. Großes Wort. Grenoble, kommen wir noch zu das Außersportliche, ja doch wieder ein kleines bisschen gefühlt relevant in der Berichterstattung gewesen, als das auf dem Feld. Unser Ziel für heute ist es ein bisschen knapper zu bleiben, deswegen sprinten wir mal noch ein kleines bisschen weiter. Colomiers, Soyongoulême, 28-17. Besonders schön natürlich die Versuche von den beiden portugiesischen Nationalspieler Rodrigo Mata, der direkt im Debüt einen Versuch gelegt hat, Pinto, der auch einen Versuch gelegt hat, und Soyongoulême, die erst später irgendwie noch an diesen zweiten Versuch gelegt haben, aber sonst, naja, nur so mittelgut mitgehalten haben. Vor überraschenden 4.500 Leuten im Stadion. Das sieht man in Colomiers auch selten, muss ich sagen. Sehr solide Heimleistung und vielleicht dann doch so ein bisschen nach schwachen Leistungen davor ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass Playoffs doch noch möglich sind.
Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Sicherlich ist jetzt Angoulême auch keine der Mannschaften, die sich aktuell besonders stark präsentiert hat. Aber ja, solche Heimspiele zu gewinnen und auch in der Manier mit neuen Spielern, die jetzt direkt von der Weltmeisterschaft gekommen sind, ist sicherlich ein gutes Zeichen und zeigt dann auch, in welche Richtung es für Colomiers gehen soll. Und ich denke, man darf sie nicht unterschätzen. Die Saison ist ja noch jung und bis jetzt sind sie auf jeden Fall noch im Rennen für Top 6 und dann die Top 4 Plätze, ne?
Ja, in jedem Fall. Also es ist Colomiers immer dieses, ich meine, werden sie in der Fußball-Bundesliga in Deutschland, würde man sie Vizekusen nennen, aber immer dieses nah dran, aber nicht ganz Team. Wobei man natürlich gewisse Dinge noch so ein kleines bisschen in Frage stellen kann, ob Stadion, ob Trainingsgelände wirklich hundertprozentig erstligareif sind, aber das sind natürlich andere wortwörtliche Baustellen in dem Fall. Aber ja, auf der anderen Seite ging es bei Angoulême, ist das ein Sieg, den man holen muss, ja. Aus meiner Perspektive, auch wenn es natürlich von außen immer sehr leicht zu sagen ist, aber es ist natürlich jetzt ein anderes Team, als ich bis jetzt während der WM präsentiert hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben letzte Woche ja auch schon drüber geredet. Kein Team in der Pro League schlecht, kein Team ist zu unterschätzen. Man sieht, wie stark die Aufsteiger auch performen. Und ich glaube, jeder Sieg ist wirklich hart erkämpft. Die Zeiten, wo man irgendwie als Team mit viel Budget über in Anführungszeichen kleinere Gegner mit 40 Punkten rüberrollt, sind, glaube ich, einfach vorbei. Die Liga ist kompetitiver, die Vereine haben im Gesamten einfach höhere Budgets, sind besser finanziert und können sich jetzt auch wegen der angespannten Lage des Rugbymarkts eben auch im Endeffekt alle sehr große Spieler leisten. Dementsprechend darf man da keinen Sieg kleiner einschätzen, als er ist. Gegen Angoulême muss man auch erstmal gewinnen. Und wie bereits gesagt, sicherlich nicht schlecht, was sie da gemacht haben.
Apropos, man rollt nicht mehr mit 40 Punkten über andere Teams rüber. Entschuldigung, wir haben es in der Reihenfolge vielleicht ein bisschen schwierig gelegt. Nevers, Aurillac, 38-6. Nach dem Statement-Sieg Aurillac die Woche davor gegen Agen zu Hause, jetzt so ein kleines bisschen typisches Auswärtsspiel von Aurillac. 10 Minuten, sind tatsächlich nach 2-3 Minuten schon in Führung gegangen und haben danach direkt einen Versuch kassiert und dann war es mehr oder weniger Einbahnstraße. Was kennen wir von Aurillac auswärts ja so ein kleines bisschen. Weil ich persönlich immer noch der Meinung bin, dass es heutzutage nicht mehr reicht, nur ein heimstarkes Team zu sein. Was Aurillac zweifelsohne ist.
Ja, gegen Agen auch unter Beweis gestellt haben.
Absolut. Sie sind ein verdammt heimstarkes Team. Ich weiß nur nicht mehr, ob das heutzutage noch reicht. Gut, jetzt, wir haben letzte Woche auch drüber geredet. Und wir haben davor schon ein paar Mal drüber geredet. Es ist ein sehr junges Team, ja. Bei dem man sicherlich, wo Konstanz bei jungen Teams immer das größte Problem ist, oder oftmals das größte Problem ist. Aber das sind jetzt keine Konstanzprobleme, das sind Aurillac-Probleme, die seit 10 Jahren bestehen. Von daher kann man eigentlich zu dem Spiel nicht so viel sagen, weil es relativ typisches Spiel ist. Nevers natürlich clever ausgespielt am Ende.
Ja, ja. Nee, und also wie du es auch gesagt hast, ich glaube, Aurillac hat einen ganz klaren Fokus auf den Heimspielen. Jetzt, wo auch das Derby näher rückt, also aus Priva-Perspektive, glaube ich, weiß man, worauf man sich da vorbereiten muss. Gegen Agen zu Hause gewonnen. Ja, für die Leute, die geografisch vielleicht nicht so bewandert sind und die Weltstädte Brief und Aurillac nicht kennen, die befinden sich ungefähr in der Mitte von Frankreich, Luftlinie vielleicht 50 Kilometer entfernt, aber da muss man schon trotzdem eineinhalb Stunden hochfahren in die Berge und ist sozusagen unser Lokalrivale in der Pro de Deux und ich glaube, da wird sich Aurillac nicht die Böse geben wollen, zu Hause zu verlieren und vielleicht erklärt es auch die ein oder andere Entscheidung in der Teamauswahl für dieses Wochenende.
Ja, die Fandays sind dann jetzt 2 Wochen entfernt, die berühmt-berüchtigten, ist ja dieses Jahr wirklich ein bisschen schwierig, Derby-Rivalen füreinander zu finden gewesen, Béziers-Grenoble zum Beispiel, wer kennt es nicht, dass berühmt-berüchtigte Derby zwischen Béziers und Grenoble. Aber das dann in anderthalb Wochen, Freitag, den 3. November, sind schon einige sehr spannende Spiele dabei. Dax Monomasson, da die schaukeln sich schon seit 2 Monaten gegenseitig hoch. Das wird sicherlich sehr interessant. Aber meine, kommen wir mal zu Grenoble, bevor wir nur noch über Grenoble-Béziers reden, was sicherlich ein Highlight wird. 6 Punkte Abzug am Anfang der Saison, mittlerweile jetzt dann auch, beziehungsweise mittlerweile am letzten Donnerstag dann während des Spiels auch vom Gericht bestätigt, hatten ja gegen die Entscheidung der DNACG geklagt, was ich sehr spannend fand, weil sie, glaube ich, die überhaupt allerersten waren, die geklagt haben. Ja, es haben schon andere Einspruch eingelegt. Nicht Grenoble, die haben keinen Einspruch eingelegt letzte Saison, aber jetzt tatsächlich dann vor Gericht gezogen, was dann für die gesamte französische Sportwelt im Falle eines Sieges sehr spannende Konsequenzen hätte haben können. Aber ja, sie haben verloren. Und entsprechend aus diesem Bonuspunkt-Sieg wurde dann statt einem Sieg mit 5 Punkten ein Tag mit einem Punkt Abzug. Was ich nachvollziehen kann, dass das natürlich sehr ärgerlich kommuniziert ist während des Spiels. Aber letzten Endes ist es halt irgendwo, ich kenne die Finanzen von Grenoble nicht im Detail. Es wird sicherlich keinen von euch überraschen, dass ich keinen Einblick in die Bücher habe. Aber es ist natürlich schon so, dass Grenoble dafür bekannt ist, seit 6, 7, 8 Jahren Finanzprobleme zu haben, dass dort die Spieler immer wieder Gehaltskürzungen hingenommen haben und hinnehmen mussten, dass sie letzte Saison diesen Punktabzug hatten, dass sie ihre Auflagen nach diesem Punktabzug nicht eingehalten haben und die DNACG letzten Endes ja gnädig mit ihnen waren und gesagt haben, also wir haben die Schnauze voll davon, dass ihr uns versucht, auf der Nase rumzutanzen und ihr kriegt jetzt hier jetzt mal wirklich eine dicke Strafe. Und das ist eine vergleichsweise dicke Strafe. Also wir dürfen nicht vergessen, das ist die größte Strafe, die die DNACG seit dem Zwangsabstieg von Tarbes 2015-2016 ausgesprochen hat. Und da muss schon viel passieren, dass die DNACG mal eine Strafe durchzieht.
Ja, also auf Degui kenne ich mich natürlich jetzt nicht so gut aus wie du. Aber ich meine, 6 Punkte, das tut in der Rugby-Bundesliga genauso weh wie in der Pro De Deux. Ja, die braucht man für welches Projekt auch immer. Klassenerhalt, Aufstieg, Playoffs. Und ich meine, du hast es ja gerade gesagt, so verschwindet im Endeffekt ein Bonussieg im Nichts. Ja, geackert für am Ende des Tages gar nichts. Und da ich jetzt nicht so gut in der Thematik drin bin, die Punkteabzug waren dann einfach für finanzielle Unregelmäßigkeiten, nehme ich an, ne? Was ich so ausgehört habe.
Jein. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären. Du hast ja am Anfang der Saison musst du, beziehungsweise am Ende der vorhergehenden Saison musst du bei der DNACG dein gesamtes Budget einreichen und validieren lassen. Mhm. Und die haben dann teilweise, die gucken dann rauf und sagen manchmal schwachsinnige Dinge wie, hattet in der vergangenen Saison einen Zuschauerschnitt von 3000 Leuten, jetzt bereitet euch mal darauf, ihr müsst jetzt Rücklagen dafür bereitlegen, dass ihr, falls ihr nur 500 Zuschauer im Schnitt habt. So als Beispiel, also wie gesagt, das Beispiel, was ich immer bringe, ist, wir hatten in Narbonne nach der Kündigung von Justin Harrison, hat er geklagt als Trainer und hat gesagt, und hätte vor dem Arbeitsgericht für den in aller Fairness wahrscheinlichen Fall, dass er gewinnt, hätte er einen Maximalstreitwert von 35.000 Euro oder irgendwas in der Richtung gehabt. Jetzt hat die DNACG gesagt, ja, falls er gewinnt, müsst ihr aber 120.000 Euro oder irgendwie sowas in der Richtung bereithalten und zurücklegen. Und das sind dann manchmal Auflagen, wo man sagt, okay, das ergibt nicht mega viel Sinn. Aber wie gesagt, wir reden über einen Verein, der seit einer Weile immer mal wieder finanziell dem Tod von der Schippe springt. Und dann war jetzt irgendwann der Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben euch Auflagen gegeben. Ihr gesagt, ihr müsst diese Dokumente nachreichen, dann ist alles in Ordnung. Habt ihr nicht gemacht, also gibt's jetzt den Punktabzug. Das war vergangene Saison.
Ach so.
Das war letzte Saison noch. Da letzte Saison, ich weiß nicht mehr, wie viel es letzte Saison waren. So, ich glaube 5, aber davon 3 auf Bewährung oder 4 auf Bewährung.
3 Punkte auf Bewährung.
Naja, und das war ja dann letzten Endes, das hat's ja dann, kam jetzt dann dazu, dass sie gesagt haben, also Ich glaube, oder es waren 3 Punkte Abzug und 2 auf Bewährung. Ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung. Und dass sie jetzt dann gesagt haben, also ihr habt jetzt immer noch nicht alles nachgereicht, beziehungsweise auch ein bisschen zu spät. Also jetzt kann ja vielleicht neue Gesellschaft, der neue Investor eingestiegen sein oder was auch immer. Aber das ist uns alles, ihr habt die Dokumente nicht fristgerecht eingereicht und so richtig glauben können wir dem Ganzen auch noch nicht. Und ihr habt schon wieder gegen die Auflagen verstoßen. Also gibt es dann jetzt zusätzlich zu den 4 Punkten Abzug noch die 2 Punkte Abzug, die auf Bewährung ausgesetzt waren, sind wir dann mal in 6 Punkten. Und naja, 42.000 Euro Geldstrafe oder irgendwie sowas in der Richtung. Das war jetzt nicht mega viel, das war nichts, was den Kohl fett macht, aber das war dann letzten Endes das und das, was sie dann, was der jetzt der neue Präsident dann gesagt hat, also wir übernehmen ja quasi jetzt den Verein, wir können ja nichts für die Fehler des alten Präsidiums und wir haben ja das Geld und wir haben ja die Nachweise erbracht. Ja, aber Monate, nachdem es hätte passieren müssen.
Ja, und ich finde auch gerade so aus Spielersicht, diese finanzielle Stabilität von Vereinen ist ja ein Grund, weshalb man auch zu anderen wechselt oder zu einem bestimmten Verein geht. Und gerade wenn man sich die Entwicklungen auch im englischen Rugby angeschaut hat, sagt man natürlich aus Vereinsperspektive, das sind möglicherweise dumme oder unnütze Auflagen. Aber ich glaube, aus Spielerperspektive ist das eigentlich auch für unsere Job-Security oder auch für Trainer und Angestellte gar nicht mal so dumm, da vielleicht auch etwas strenger zu sein. Denn wir haben alle gesehen, was da in England passiert ist. Und wir haben jetzt selber bei uns in Briefen Videoanalysten von den London Warps und da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, dass Vereine eben finanziell stabil sind und nicht über ihre Verhältnisse wirtschaften, würde ich vielleicht als gar nicht mal aus Spielerperspektive, du bist ja Vereinsfunktionär eigentlich, vielleicht das gar nicht so schlecht, da vielleicht auch etwas strenger zu sein. So.
Ja, es war ja letzten Endes auch für Fabian Gengbacher, beziehungsweise Jean-Jean Bacher. Ich bleibe bei Gengbacher, glaube ich, weiß es nicht ganz, es ist ein Eigenname und es ist nicht korrekt, aber ich bleibe jetzt erstmal dabei, weil er für ihn letzte Saison unter Grunde gesagt hat, weshalb er aus seinem Vertrag aussteigt, weil er gesagt hat, also wenn ihr hier jetzt nicht mal Einspruch einlegt, wofür machen wir das ja alles eigentlich? Und jetzt ist er ja Trainer von Nyon. Mal schauen, wie lange es da gut geht, aber war letzten Endes für ihn auch so der Punkt, dass er gesagt hat, also wenn ihr euren Job offensichtlich nicht macht, warum soll ich meinen machen? Und das ist eine sehr nachvollziehbare Einstellung, finde ich.
Ja.
Bon, vielleicht um mehr dieses Thema so ein kleines bisschen
abzuhaken. Machen wir weiter,
weil letzten Endes, es ist letzten Endes allzu viel, kann man nicht sagen, es ist keine mega überraschende Entscheidung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich gewinnen. Es hätte mich sehr gewundert, weil zumal es, also ich meine, ich wollte es halt irgendwo, ich habe es im Auge behalten, weil falls sie doch gewonnen hätten, wäre das natürlich ein Riesenthema gewesen, weil dann hätten auf einmal alle Entscheidungen in Frage gestellt werden können. Aber es ist natürlich schon so, dass die Chancen nicht allzu gut standen. Aber es ist, glaube ich, dann jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass man einfach den Fans gegenüber zeigen möchte, ihr könnt uns vertrauen, wir haben die Sache unter Kontrolle und wir tun alles für diesen Verein und ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ich denke, da ist schon eine ganze Menge Vertrauen, was zurückgewonnen werden muss.
Ja.
Aber gut, zumal es für den Fußballverein ja aktuell recht gut läuft und man das schon recht stark, finde ich, sieht in den Zuschauerzahlen. Ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, wenn die Leute dann natürlich sagen, ja gut, also wir haben, dann gehen wir halt stattdessen dahin. Ist ja dann immer so ein bisschen die Konkurrenzsituation. Da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf, wenn wir zu anderen Leuten in diesem Kosmos kommen, weil Nizza hängt ja in diesem ganzen Kosmos mit drin. Vielleicht so ein kleines bisschen vorgegriffen, wo bei dieser ganzen Thematik sind, dass es ja durchaus schon so ist, dass Nizza ja auch jetzt einen neuen Gesellschafter hat, darauf kommen wir auf die Details, kommen wir nachher ein bisschen später zu reden, aber es ist natürlich schon so, dass Grenoble, Nizza, Agen letzten Endes ja auch,
Biarritz ja auch,
alle um, ja, das hing ja alles so miteinander zusammen, und Jean-Baptiste Aligier hatte ja ursprünglich, hat er ja erst mit Grenoble geredet, aber ich glaube ganz stark, dass er sich da nicht zu diesem Verein gehen wollte, weil er gemerkt hat, dass seine finanziellen Kapazitäten nicht ganz ausreichen, um diesen Verein voranzubringen. Nizza stand da auch im Gespräch, aber ich glaube, dort wollte man ihm nicht genug Einfluss einräumen. Aber letzten Endes ist ja alles, hat Agen ja nicht geklappt. Gescheitert ist, von daher schauen wir mal, ist das glaube ich eher ein Thema, über das wir nach Weihnachten nochmal reden, weil das wird definitiv in dieser Saison noch passieren, aber darüber reden wir dann glaube ich mal, wenn es soweit ist, aber es hängt ja alles in diesem Kosmos zusammen und das ist ja, wie es nun mal so ist, wenn es nur 30, 50 Vereine gibt, die relevant sind, ne, aber machen wir mal direkt weiter mit Agen, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Ich verstehe auch nicht ganz, weshalb man hat ja mitgekriegt, wie es in Biarritz gelaufen ist und wie man sich dort an jeder Ecke verscherzt hat, weshalb man als Agen mit diesem Wissen bereit ist, sich diesen Parasiten ins Boot zu holen, erklärt sich mir persönlich nicht ganz, aber...
Ich meine, sie haben es ja nicht gemacht, also sie haben es ja noch nicht zumindest gemacht, stattdessen...
Naja, sie hätten, also so wie ich es verstehe, war es eigentlich eine gemachte Sache. Das, woran es gescheitert ist, ist, dass die Familie Gav Biarritz nicht verkauft gekriegt hat. Und weil ansonsten wären sie in Agen eingestiegen. Also es klang schon so, als wäre das ein Done-Deal.
Done-Deal, ja. Die Tinte sei schon trocken gewesen.
Und am letzten Moment. Also es klang schon so. Ja. Deswegen hat ja auch Agen jetzt so spät noch Spieler nachverpflichtet, weil man ja eigentlich das Herrn Aldigier als Präsidenten überlassen wollte. War gut.
Hat was gebracht anscheinend, denn ja, nächster Heimsieg, spektakulärster Spiel der Pro D2 dieses Wochenende, Agen Dax 7-3. Marc, was ist passiert? Die Highlights.
Du, Highlights. Eigentlich, ich meine, es gab, der Versuch von Ramoka war schon nicht schlecht, also das war ja schon so ein Einzelding, was er da durchgezogen hat, das war schon nicht verkehrt, aber als ich gesehen habe, Halbzeit stand 3-0 für Dax, dachte ich schon, ja gut, das ist ein Klassiker. Das ist ein, ich wollte gerade sagen, es ist ein Spiel für die Ewigkeit, aber wahrscheinlich hat es sich für die Leute auf den Tribünen auch so angefühlt. Zumindest Maxim Oldmann nach einem Spiel Pause wieder von Anfang an dabei, allerdings etwas ungewöhnlich, nicht auf dem Flügel, sondern auf der 15. Der hat sich ja bei euch in Brief eine Gehirnerschütterung.
Ja, die Anekdote kann ich ja zu dem Zeitpunkt noch einmal erzählen. Habe ich ja schon vorletzte Woche. Ihr habt es nicht mitbekommen. Jetzt erzähle ich euch es nochmal. Ich meine, Marc kennt sich schon. Wir beide gegeneinander gespielt. In Brief zu Hause. Der Ball fliegt in die Luft. Ja, ein Boxkick. Maxim Oldmann fängt, kommt zu Fall und hängt sich an den Kopf. Ja, und man kennt ja diese Szenen, dann wird dann der TMO provoziert, um dann vielleicht eine mögliche Karte zu bekommen. Und ich stehe da und ich denke mir, komm, das war wohl gar nichts, mein Lieber. Und ich kannte Maxim eigentlich nur durch den DRV und dachte, er ist ja deutscher Nationalspieler, er wird ja wohl Deutsch sprechen. Und als ich ihn dann da so liegen sehen habe, habe ich ihn dann einfach nur auf Deutsch angeschrien. Max, steh auf, das ist gar nichts, was soll das? Steh jetzt verdammt nochmal auf. Und er hat sich am Ende herausgestellt, dass er gar kein Deutsch versteht, auch keins spricht. Bisschen peinlich und aber eine lustige Anekdote, die man in diesen Rugby-Spielen ab und zu mal hat, wo dann ein bisschen Feuer dabei ist. Für mich vielleicht auch ein bisschen zu viel Feuer an diesem Abend. Genau, haben wir nach dem Spiel nochmal kurz geredet. Er meinte, er hat ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Scheint zum Glück nicht allzu schlimm gewesen zu sein, denn er konnte ja heute, oder beziehungsweise am letzten Spieltag wieder starten.
Gott sei Dank. Meine Gehirnerschütterung sind ja dann doch Dinge, mit denen man nicht wirklich spaßen sollte. Also wollen wir nochmal über deinen Abend reden? Oder wollen wir das für ein anderes Mal noch aufheben?
Ja, ich weiß nicht, was die Zeit sagt, aber wenn wir die Zeit haben, kann ich das ja nochmal kurz anschneiden. Ja, auch wenn ihr dann sonst irgendwas nochmal Fragen habt, könnt ihr natürlich alles per, denke ich mal, soziale Medien stellen. Da kann man dann gegebenenfalls nochmal drauf eingehen. Aber kurz zusammengefasst.
Also, ihr habt auch nur kurz Einwurf. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben neuerdings. info@bleublancrugby.de. Die E-Mail-Adresse funktioniert. Also solltet ihr nicht auf Instagram aktiv sein, dann könnt ihr auch diesen Weg wählen.
Entschuldigung. Genau, wir freuen uns auf alle Zuschriften, auf alle Mails. Um nochmal drauf zurückzukommen, ich nach 5-monatige Verletzungspause eingewechselt. Ich war ready. Kam auch relativ früh rein, glaube ich, nach 45 Minuten. Komm rein, mach eigentlich auch ein ordentliches Spiel, gib gute Energie, mach meinen Job soweit ja, im Spielverlauf irgendwie möglich. Bis es dann 5 Minuten vor Ende zu einem Ruck kommen, wir hatten vorher in der Kabine darüber geredet und auch die ganze Woche als Fokus Rucks gehabt und Rucks Cleanout. Bis es eben zu diesem besagten Ruck kommt. Ja, wir haben es leider nicht geklärt bekommen. Und ich bin da nochmal als dritter Mann Karacho rein. Hab meinen Gegenspieler leider am Nacken getroffen. Ja, schlecht ausgeführtes Ruck Cleanout. Ich habe es eigentlich sofort gesehen. Das ist rot. Und habe mir dann noch meine erste Karte in meiner ja noch so jungen Spielerlaufbahn abgeholt. Zack, rot runter. Und ja, dann im Nachhinein auch 5 Spiele Sperre bekommen. Beziehungsweise 10. Und weil ich eben noch jung bin und eigentlich auch eine gute Akte vorweisen kann, was das angeht. Also ganz, ganz weiß, wurde das dann auf 5 Spiele Sperre ausgelegt. Und die bin ich noch am Absetzen zum jetzigen Zeitpunkt. Und Marc hat es ja sogar live gesehen. Marc war ja sogar live da. Konnte diesen hoffentlich erste und letzte rote Karte mit eigenen Augen begutachten.
Ich würde ja gerne sagen, es hat sich historisch angefühlt. Aber ich dachte, ich wusste, dass, oder am Dienstagsspiel war ja der Mittwoch, an dem Dienstag hat Midol noch geschrieben, dass Maximo Altman nicht spielt, was eine falsche Info war, er hat gespielt und ich dachte, du wärst immer noch verletzt und dachte, na gut, also, und ich sag mal, innerhalb von wenigen Stunden war dann klar, okay, von 0 auf 2 hat sich dann doch gelohnt, nach Brief zu kommen und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber für den Ort allein hätte es sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Netter Ort, möchte niemandem zu nahe treten, aber es hätte andere vielleicht etwas spektakulärere Orte gegeben, an die man hätte fahren können.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Von daher, es war ja im Stadion, es war ja schon, man hat dann relativ schnell gemerkt, oder es war dann relativ schnell klar, dass es eine Karte wird. Welche Karte es dann wird, am Ende des Tages sind immer so ein bisschen abhängig. Aber dass es eine Karte ist, das war dann relativ früh eigentlich absehbar. Gut, ich hatte meine Brille nicht auf, also ich habe es dann erst auf dem Videoscreen tatsächlich gesehen, aber, also
ja, Schiedsrichter und Team O, beide mit guten Brillen ausgestattet gewesen, haben ganz genau hingeguckt und ich meine, wir machen jetzt darüber ein bisschen Witze, ist jetzt ja auch schon etwas länger her, aber ich glaube, muss in dem Kontext vielleicht auch nochmal sagen, dass das natürlich so nicht geht, ne? Also ich komme zu spät, ich bin natürlich tief, ne, aber ich glaube, so ein Ruck muss man es einfach lassen, das kann man dann auch nicht mehr gewinnen, gerade wenn man als dritter Mann kommt, das ist dann vielleicht auch gar nicht mehr mein Job. Und dann am Ende, das Resultat kennen wir und ich glaube, da gibt es leider auch nichts in Einspruch einzulegen.
Nee, weil jetzt, ist natürlich sehr schade, wie es geendet hat.
Ja.
Aber wie gesagt, aus meiner Perspektive, es war einfach sehr schön und wo nach der Verletzungspause wieder, ne, als Berliner führt man ja mit Berlinern mit. Das ist ja dann so ein bisschen so eine Sache, wo ich sage, bei Maxime Oldmann, ja, deutscher Nationalspieler und das ist schön und da gucken wir in diesem Podcast natürlich immer so ein bisschen mehr drauf, aber als Berliner fühlt man natürlich mit den Berlinern nochmal ein bisschen mehr mit als anders. Ja. Da kommt immer Lokalpatriot in mir durch. Komm ja auch aus einer sehr ähnlichen Ecke in Fairness.
Ja. Praktisch Nachbarn in dem Kontext, wenn man so will. Praktisch Nachbarn.
Apropos deutsche Nationalspieler, auf die man da immer ein bisschen näher achtet. Tim Menzel hat eine halbe Stunde gespielt, in einem Fast-Sieg in Mont-de-Marsan 12-7. Wie es bei Asterix und Obelix so schön heißt, dort ist ihnen der Himmel auf den Kopf gefallen. Also ich glaube, sie mussten über die Tatanbahn zum Spielfeld ein kleines bisschen schwimmen. Bin ich sicher. Es hätte mich nicht gewundert, wenn dort der ein oder andere Schwimmflügel angehabt hätte. Es war schon sehr unschön, der Platz natürlich auch. Wir haben letzte Woche auch drüber geredet, das habt ihr ja leider auch verpasst, über Kunstrasen hat Mont-de-Marsan seit Anfang der Saison ja auch.
Kurz zusammengefasst, Kunstrasen, das ist ein Skandal, aber machen wir weiter im Text.
Ja, deswegen haben sie ja das erste Heimspiel noch in Biarritz gespielt. Hat aber nicht allzu viel gebracht. Es war auch das sicherlich nicht unbedingt das ein Spiel, das in die Rekordbücher eingehen wird. Etwas skandalös am Ende des Tages. Ein sehr verdeckter Vorball bei dem Mans für Valence, der am Spielfeldrand den Ausgleich gegeben hätte. Hat auf dem Feld den Versuch tatsächlich noch gegeben und dann hat sich der Team auch eingeschaltet. Ich muss ganz offen sagen, in der Zusammenfassung, ich habe mir das Spiel nicht nochmal angeguckt, werde ich in aller Fairness sagen. Also das habe ich mir nicht angetan.
Ich auch nicht.
Aber in der Zusammenfassung wurde es nicht ganz eindeutig, wo der Vorball gewesen ist. Es muss ein relativ klarer Vorball gewesen sein, weil eigentlich, also selbst die Lokalzeitung hat nicht weiter über dieses Spielende geredet. Aber es war nicht unbedingt eine Entscheidung, die populär bei den Gastspielern war. Sagen wir es mal so rum. Selbst wenn sie akzeptiert haben, zu sagen, also ja, Vorball, aber da haben sie dann doch noch relativ vehement die Abseitsposition von Monomarsan eingefordert, dass sie zumindest den Penalty kriegen. War ich nicht ganz, ich denke, naja, also ich meine, ihr fahrt zumindest mit dem Defensivbonus nach Hause.
Ja, aber ich kann es verstehen. Ich glaube, gerade nach dem, was Valence schon gezeigt hat, ja, zu Hause, wo wir ja, also wie jetzt aus Briefgeschichte ja auch 40 Punkten, ich habe gerade noch gesagt, man rollt nicht mit 40 Punkten drüber, aber die sind mit 40 Punkten über uns drüber gerollt. Gerade mit diesen Leistungen im Rücken, denke ich, kann Valence da die Ambitionen auch hochschrauben. Neuen Trainer mit dem Schotten und auch mit dieser Mannschaft, die sie sicherlich gut verstärkt haben, ist da, denke ich, wirklich einiges möglich. Ich glaube, das sind die Überraschungen bis jetzt in der Pro de Deux. Ich glaube, es hätte wahrscheinlich die wenigsten so hervorgesagt. Und also ich kann da vielleicht die Wut oder den Ärger darüber verstehen, denn bei Montemassor geht man nicht mal eben so auswärts und wenn man so kurz dran ist, ja. Dass das dann so endet, sicherlich für den einen oder anderen schmerzhaft gewesen.
Frustrierend in jedem Fall. Aber ich weiß nicht, also ich meine, ich habe sie nicht als Abstiegskandidaten gesehen. Sind sicherlich nochmal eine ganze Ecke besser, als man gedacht hätte. Wobei man natürlich auch trotzdem sagen muss, dass das ein oder andere Team, gegen das sie gespielt hat, eine ganze Ecke schlechter war als erwartet. Aber trotzdem, ich finde es schwierig, weil es ist dann irgendwo schon so. Vielleicht lasse ich mich dann jetzt auch so ein kleines bisschen vom WM-Kommentar irgendwie so ein kleines bisschen Valeur de Rugby, unser Wertegerüst. Es war schon viel, finde ich. Und irgendwo, ich bin dann halt so an dem Punkt, wo ich sage, es bringt halt nichts.
Ja, auf jeden Fall.
Der Schiedsrichter wird seine Meinung nicht ändern. Und dann bin ich immer so jemand, der sagt, naja, gut,
Energie kannst du dir sparen. Vielleicht
auch, wenn es mein Job ist, aber. Genau, wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, dass mit dem Schiedsrichter meckern nicht allzu viel bringt. Und ich dann eher der Mensch bin, der sagt, naja, es gibt nicht den riesigen Schiedsrichterpool. Dann lieber irgendwo gucken, dass man sich fürs nächste Mal nicht mit ihm verscherzt. Zwischen diesen beiden Sätzen lagen jetzt allerdings einige Minuten aufgrund von technischen Problemen.
Bedenkzeit. Wir haben überlegt, was sagen wir als nächstes.
Bei Schiedsrichter muss man vorsichtig sein. Da sollte man nichts Unüberlegtes sagen. Das ist schon. Da muss man ein bisschen aufpassen. gut. Aber es ist, wie es ist.
Ja, Spiel hat seinen Spielverlauf gehabt. Montemasson hat gewonnen. Sie haben 4 Punkte eingefahren. Und da fragt auch nachher keiner mehr nach, wie und wie. Warum?
Ich glaube, im Gegenteil, es ist so dieses harte Spiel gewonnen und am Ende dieses Quäntchen Glück zu haben, das ist ja dann doch immer so eine Sache, wo du sagst, als Gewinnerteam ist es ja immer so eine Sache, du sagst, ja, geil, jetzt haben wir das auch erlebt und überlebt und das ist eine Sache, die bringt in den Finalspielen immer so ein bisschen mehr, das war ja auch so eins dieser Probleme, die Oyonnax so ein bisschen hatten, Bayonne davor so ein bisschen hatten, dass sie ihre Spiele immer viel zu hoch gewonnen haben und und in den Finalspielen wir so ein kleines bisschen unvorbereitet waren darauf, wie so ein Finale tatsächlich ablaufen kann. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
Ja, also da muss ich vielleicht sagen, da kann ich nicht so viel großartig zu viel sagen. Das war möglicherweise noch vor meiner Zeit. Aber ich glaube, du hast das richtig eingeschätzt. Ja. Ich schließe mich deiner Meinung an.
Apropos Spiele hat man auch erlebt und überlebt. Provence Rugby gegen Béziers vor, naja, nominell ausverkauftem Haus. Es gab durchaus noch den einen oder anderen leeren Platz, aber über 8000 verkaufte Tickets. Die meisten Zuschauer seit Öffnung der vierten Tribüne gegen Béziers mit Julius Nostadt, der wieder auf der 1 gestartet hat nach einem Spielpause, hat knapp 50 Minuten gespielt oder durfte knapp 50 Minuten ran. Halbzeitstand 9-0, am Ende dann dieses 20-17, hat sich Provence nochmal unnötig schwer gemacht, habe ich das Gefühl.
Ja, vielleicht ähnlich kann man da parallel zu unserem Rouen-Spiel ziehen. Am Ende 4 Punkte eingefahren und in 2 Wochen fragt keiner mehr nach, wie und weshalb. 4 Punkte sind am Ende des Tages eben 4 Punkte. Umso mehr tut es mir natürlich leid für Béziers, die, ich denke, da auswärts doch einen guten Job gemacht haben. Wir haben es ja die letzte Folge angesprochen. Neuverpflichtungen, Weltmeisterschaftsrückkehrer Storti, und haben sicherlich eine schlagkräftige Mannschaft jetzt auf die Beine bekommen. Umso schade natürlich für sie, dass es da auswärts nicht gereicht hat, aber vor allem was denkst du denn?
Vor allem Samuel Marquez, der mit seiner Erfahrung nochmal eine ganze Menge Ruhe, glaube ich, reingebracht hat, zu einem Zeitpunkt, wo Béziers vor 2-3 Saisons noch komplett implodiert wäre. nochmal viel Ruhe reingebracht, finde ich, in der zweiten Halbzeit. Von daher glaube ich schon das insgesamt sehr solide. Ich denke schon, dass Provence Rugby mittelfristig solche Spiele aber schon deutlich höher gewinnen muss und deutlich höher zu Ende bringen muss. Es ist natürlich trotzdem, man darf ja nicht drüber hinwegsehen, es ist der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Es hat das Potenzial, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu werden. Und das sollte man alles nicht ignorieren und das möchte ich alles nicht kleinreden. Wir reden hier nicht über Oyonnax, wir reden hier nicht über Perpignan, wir reden nicht über, weiß nicht, Olympique de Marseille, sondern wir reden über Aix-Marseille Provence Rugby. Es ist ein Verein, der kommt aus einer anderen Richtung und wie schwer es sein kann für einen Verein, sich auf diesem hohen Niveau zu etablieren, das sehen wir bei Vannes, das sehen wir in der Top 14 bei Po und es ist ein Verein, der sich spektakulär weiterentwickelt hat mit diesem fantastischen Trainingszentrum, mit dem jetzt mittlerweile 4-tribünigen Stadion. Also ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als sie waren ja zwischenzeitlich einmal abgestiegen, aber das erste Mal, als sie da vorne in der Pro D2 waren, als sie noch diese 2 winzigen Tribünen hatten, was mehr nach Bezugssportanlage als nach allem anderen aussah. Also ich glaube, da hat es in der Rugby-Bundesliga teilweise bessere Stadien. Naja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber naja, wenn der BRC in Zehlendorf im Stadion spielt, dann vielleicht schon. Aber insgesamt, ne, war das schon, darf man nicht vergessen, wie weit dieser Verein gekommen ist. Und sage ich jetzt eigentlich hauptsächlich eher, weil ich eine Tendenz dazu habe, zu kritisch mit dem Verein zu sein. Weil der Verein ja schon sehr große Ambitionen hat und sehr große Namen immer wieder verpflichtet. Und du eigentlich denkst, eigentlich müssten sie doch mittlerweile viel weiter sein, aber ich glaube, da bin ich vielleicht einfach ein bisschen zu ungeduldig.
Also ich finde vielleicht ein bisschen konträr zu deiner Meinung, dass sie ja im Endeffekt ihre großen Ambitionen mit Infrastrukturprojekten neben dem Platz, aber auch mit einer klaren Transferpolitik auf dem Platz ja jetzt mehr oder weniger bestätigen. Es ist ja relativ klar, wo Provence hin will, in die Top 14. Seit bestimmt 2-3 Saisons gehen ja auch in diese Richtung. Die Signings und die Transfers sind ja eigentlich nur Top 14 Spieler, allein aus Paris, Adrien Lapec, Couville Arthur, Sione Tui, aus Brief, André Safran, und das sind jetzt nur die ich irgendwie persönlich kenne, die alle Top 14 gespielt haben. Und ich glaube, diese Idee ist gar nicht schlecht, dass man sich versucht, Profis einzukaufen, die Top 14 kennen, die das Niveau kennen, wo man denn hin möchte. Und das mit dem Vermögen gekoppelt, was ja dieser Verein mitbringt, mit dem Budget, was sie mitbringen, mit dieser Region, die sie auch verkörpern, ist das sicherlich der Schritt in die richtige Richtung. Und es ist immer gut, Ambitionen zu haben, aber besser ist es, diese auch dann umzusetzen auf dem Platz. Und wie gesagt, ähnlich wie Brief, sie haben gewonnen, sie haben 4 Punkte. Und sie werden auf jeden Fall ein verdammt gefährlicher Anwärter. auf, denke ich, auch die Top-Karte aus in diesem Jahr.
Ja, weil es ist natürlich so mit die Konkurrenz dieses Jahr ist echt groß. Wann, um vielleicht
nochmal verrückt, verrückt.
Das nächste Spiel nochmal ein bisschen mit reinzuziehen. Wann haben 42-7 gewonnen gegen Biarritz? Erik Marx hat nicht gespielt, aber Chris Hilsenbeck hat auf der 10 durchgespielt. Hat nur die eine Erhöhung beigetragen, aber viel mehr hat die Mannschaft ja auch nicht gemacht. Wir haben es letzte Woche gesagt, dass der zweitbeste Zweitligastart, egal welchen Vereins war, damit haben sie auch mit jetzt den mittlerweile gleichbesten Start mit Po, die 14-15 nur besser waren, das haben sie jetzt dann mit diesem Spiel egalisiert und ansonsten den besten Zweitligastart der Zweitligageschichte. Und den besten Saisonstart der Zweitliga-Geschichte. Das ist nicht ohne. Mont-de-Marsan.
Kurze Zwischenfrage. Weißt du, wer den besten Zweitliga-Start der Geschichte hatte? Eugenau oder Lyon? Also ich weiß nämlich nicht. Ich kann es mir nur vorstellen.
Wenn wir jetzt rein über den Start sprechen, dann war es Po 14-15.
Po 14-15.
Sie haben natürlich nicht die beste Zweitliga-Saison der Geschichte gehabt. Aber wenn wir jetzt rein über das erste Saisondrittel reden, dann war es Po 14-15. Also wie gesagt, Oyonnax zum Beispiel letzte Saison hatten zu diesem Zeitpunkt schon 2 Niederlagen. Sie sind jetzt schon besser als Oyonnax letzte Saison war. Zum gleichen Zeitpunkt, wie es am Ende des Jahres aussieht, ist ja immer eine andere Geschichte, aber die Ambitionen sind relativ klar. Und meine mit Grenoble, Montauban, Brive natürlich, Provence, hat man glaube ich schon relativ gutes Feld. Jetzt kann man natürlich drüber reden, wer von denen kann auch realistisch aufsteigen oder hätte auch realistisch eine Chance in der ersten Liga. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber weil ich zum Beispiel Provence sehe ich nicht, dass sie jetzt schon in der ersten Liga mithalten könnten. Muss ich auch ganz klar sagen. Grenoble sehe ich auch nicht da, Montauban auch nicht. Sehe ich zwar in der Lage aufzusteigen, aber ich glaube nicht, dass sie gute Aufsteiger wären. Aber ist dann vielleicht nochmal eine ganz andere Diskussion. Wann musste man schauen?
Ja, also ich glaube, bei diesem Punkt muss ich mich berufsbedingt natürlich ein bisschen zurückhalten. Aber ich glaube, um es generell einfach nochmal zu sagen, ich glaube, die Spitze der Pro Ligue 2 oder generell die Pro Ligue 2 ist so eng beieinander wie noch nie. Ich glaube, jeder kann jeden schlagen und deshalb ist es, glaube ich, so richtig, dass ich habe natürlich, also es ist jetzt auch keine Floskel, natürlich 100% Vertrauen in uns und ich glaube auch, dass wir da echt ein Wörtchen mitzureden haben. Aber man muss von dieser Idee wegzukommen. Es gibt diese zwei Superteams in der Pro Ligue 2 und die machen dann den Aufstieg unter sich aus. Ich glaube, wir haben Montauban im Mix mit großen Ambitionen und großem Budget. Wir haben auch wenn du jetzt ja sicherlich kein Fan dieses Vereins bist, Agen, die ein Wörtchen mitzureden haben. Provence haben wir angesprochen. Und all diese Gegner muss man ernst nehmen. Auch im Mont-de-Marsan waren letztes Jahr im Halbfinale, ne? Ja. Also wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen, ich glaube, gibt es, also mir würde, glaube ich, keine Liga einfallen, in der so viele Vereine um den Titel mitspielen. Ja, ich glaube, in der Top 14 sind es 3, 4, wo man wirklich sagt, die können das Ding gewinnen. In der Pro Ligue ist immer was ganz anderes. Sorry, Mikrofon umgefallen. Ich bin aber noch da, ja, also ja. Und ich glaube, das macht so interessant, diese Liga. Und
ich glaube, bei manchem Verein ist so ein bisschen, oder weshalb ich da so ein bisschen skeptisch bin, Montauban zum Beispiel, haben einfach mit Stadion und Trainingsgelände diese, und auch da wortwörtliche Baustellen. Sie haben aktuell der Spatenstich für das neue Trainingsgelände genauso teuer oder vielleicht sogar ein kleines bisschen teurer als das von Toulon übrigens. Das Trainingsgelände wird absolut auf Top-Erstliganiveau sein, aber es muss halt erst noch gebaut werden. Das Stadion oder dem Stadion fehlt es an essentiellen Dingen, wie zum Beispiel Logenplätzen. Und die sind nun mal essentiell witzig. Sie haben aktuell 2 Baucontainer, die sie als VIP-Plätze nutzen und die sind auch erst seit letzter Saison da. Da fehlt es aktuell strukturell für mich so für den Erstligaverein. Und Mont-de-Marsan ist vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen anders, weil sie selber sagen, dass sie Aufstieg noch nicht anpeilen. Allein schon, weil das Stadion nicht Erstliga berechtigt wäre. 10.000 Plätze brauchst du für die erste Liga. Sie haben dann jetzt mit der dritten Tribüne, die sie bauen, kämen sie auf 8.500. Das heißt, sagen also, bevor sie diese vierte Tribüne bauen, können sie das überhaupt nicht anpeilen. Und finanziell muss man auch sagen, dass Mont-de-Marsan sowieso schon seit Jahren über den eigentlichen oder den eigenen Möglichkeiten spielt. Budgettechnisch sind sie im absoluten Mittelfeld der Liga, was nicht verkehrt ist. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, als hätten sie die finanziellen Möglichkeiten, einen Erstligakader aufzustellen. Und ich glaube, da muss man dann halt so ein bisschen gucken. Man sagt, ja, es ist ein verdammt gutes Team, aber Playoffs wären toll. Aber erste Liga kommt wahrscheinlich rein administrativ 2-3 Jahre zu früh. Aber gut, das ist jetzt auch pure Spekulation am Ende des Tages. Wenn es mit dem Aufstieg klappt, dann werden sie sicherlich nicht Nein sagen. Sondern auch mal so die Sache. Naja. Kommen wir zur National, wo Infrastruktur ein sehr, sehr großes Thema ist. Carcassonne, Albi, zwei Teams mit zu großen Stadien. Das letzte Duell der beiden vor 7 Jahren, das Abstiegsspiel.
Lass mich raten, wir kommen zu National?
Ja, ja. Carcassonne Albi, Schwarz-Gelb gegen Schwarz-Gelb. Das letzte Duell der beiden Teams, tatsächlich das Abstiegsspiel von Albi. Haben sie tatsächlich sogar noch 44-36 oder irgendwie sowas gewonnen. Aber weil die Resultate auf den anderen Plätzen nicht schön für sie waren, damals dann der Abstieg. Seitdem, 6 Jahre, 7 Jahre ist es her, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Seitdem Aufeinandertreffen der beiden Vereine nur in der ersten Rugby-League-Liga. In der ersten Rugby-League. Ich weiß nicht, wie man das korrekt formulieren würde. Aber nicht auf einem echt Rugby-Niveau, sagen wir es mal so. Schwieriges Spiel, würde ich sagen. Hab's geguckt auf YouTube, aber kann nicht behaupten, dass es mich gepackt hat.
Ja, ich hab's auch nicht gesehen. Ich habe aber einen Kumpel, der für Carcassonne spielt, und der meinte auch, der Rugby-Kracher ist es jetzt nicht gewesen. Bleibt das alte, bleibt das alte Sprichwort, 4 Punkte sind dann halt doch 4 Punkte. Ja. Und kommt er wieder zum Tragen.
Mehr Spiel gewonnen. Mehr Punkte, als es in der zweiten Halbzeit gab. Gab es nur den einen Penalty-Kick für Albi. Wir haben über Carcassonne werden wir noch genug Zeit haben zu lästern, glaube ich. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge, was man zu diesem Verein sagen könnte. Aber auch da muss man natürlich in Fairness sagen, ich bin nicht objektiv. Ist sicherlich auch ein Faktor, aber gut.
Machen wir weiter.
Ich glaube, National, um auf unserem Zeitlimit zu bleiben, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Périgueux 17-10. Mika Tjumenev hat nicht gespielt. Ein leicht überraschender Sieg, würde ich persönlich behaupten. Aber gut, auch National ist eine sehr enge Liga, da kann viel passieren. Ich meine, letzte Woche hat sogar Vienne gewonnen, also es kann wirklich alles passieren.
Ja, was mich hier wirklich überrascht hat, als ich das auch auf Instagram gesehen habe, nach dem Spiel, was ich noch live gesehen habe gegen Narbonne, wo ich mir dachte, das sind ja dann wahrscheinlich die besten zwei Teams, die Liga zu bieten hat, dann auswärts zu verlieren, fand ich überraschend, aber unterstreicht dann umso mehr deinen Punkt. Ja.
Es ist schon eine wirklich spannende Liga und da muss man wirklich schauen, weil gerade einige der vor der Saison nominellen Top-Teams haben ja bis jetzt etwas enttäuscht. Siehe Massy, siehe Bourg-en-Bresse, auch dazu kommen wir noch, die haben auch an diesem Wochenende weiter enttäuscht. Können wir eigentlich an dieser Stelle gleich einwerfen. Bourg-en-Bresse hat 16-12 in Tarp verloren und Massy hat vor laut Media Olympique 400 Zuschauern 13-16 gegen Blagnac verloren. Das ist vielleicht schon ein neuer Tiefpunkt. Wobei ich sagen muss, gut, Tarbe sind kein schlechtes Team, sind kein besonders gutes Team, aber sie sind kein schlechtes Team. da würdest du schon erwarten, dass sie zumindest ihre Heimspiele gewinnen. Massi zu Hause gegen Blagnac ist schon eine mittelschwere Enttäuschung, würde ich sagen.
Ja, was ich irgendwie so, also was heißt schlimm, aber 400 Zuschauer.
Ist schon katastrophal.
Da hat man ja, also jetzt, Witz beiseite, wir haben beim BRC nicht mal ein Stadion und haben teilweise mehr. Also, und die Jungfernheide, das ist also wirklich, man kann viel über Massis Infrastruktur reden, aber wer die Jungfernheide gesehen hat, dagegen ist also Massi Spitzenstadion.
Es ist schon wirklich enttäuschend, was Massi hat. Vor allem, wenn du guckst, Syrennen im Vergleich, gut, die hatten jetzt auch einen Gegner, der natürlich auch nochmal ein paar Zuschauer mehr mitbringt, als es Blagnac tut. Aber gegen Bourgoin haben sie nicht nur 14-12 gewonnen, sondern hatten auch 1017 oder 1021 Fans im Stadion. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber über 1000 in dem Fall, mehr als doppelt so viel. Und dafür, dass die Vereine ja, oder ich sag mal,
Zumindest örtlich ähnlich gelegen sind. Ne? Also ja. Sind beides im Endeffekt Außenbezirke Paris mehr oder weniger, ne, wenn man so will.
Und Massy hat ja nun letzten Endes schon Massy hat ja dann doch irgendwo eine gewisse Rugby-Historie vorzuweisen. Von daher, ich schon denke, also 500 Zuschauer, da sollte mehr als das drin sein, aber naja, es ist schwierig. Schwierig war es auch für Vienne, trotz des ersten Saisonsiegs, jetzt auswärts wieder ein 39-7 in Narbonne. Kein Spiel, über das man groß reden muss. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch Chambéry gegen Nizza, 14-10. Dort im neuen Stadion nach dem Auftaktspiel vor noch 7000 Zuschauern hat sich das dann jetzt bei 2500 eingepegelt, was natürlich aber trotzdem noch 2000
mehr sind,
als sie davor im Schnitt hatten, von daher schon ein massiver Fortschritt. Nizza selbst, kann man zufrieden sein, es ist, ich meine, der Co-Präsident, der das neue Stadion als schweres Kriegsgerät im Aufstiegsrennen bezeichnet hat oder im Aufstiegskampf. Das fand ich schon.
Aber das mögen ja die Franzosen, ne?
Wenn ich hundertprozentig
ehrlich bin. Ja, aber die Franzosen, die haben ja das. Wir waren ja auch im Krieg gegen Corona.
Gerade aktuell.
Wir sind immer im Krieg.
Ja, da. Ich meine, da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein bei. Es ist Savoy, Frankreich. Es ist ja da so ein bisschen. Die sehen das ja auch so ein kleines bisschen anders. ist ja dann immer so, das hört ja nie auf in Frankreich. Mal gespannt, jetzt wo, um nur mal ein kleines bisschen Politik mit reinzuwerfen, wo Korsika wahrscheinlich sehr große Autonomierechte kriegen wird, bin ich mal gespannt, wie das in den anderen Regionen weitergeht. Aber gut, ja, gewonnen in jedem Fall zu Hause im neuen Stadion, ungeschlagen. Nizza, die ja doch insgesamt eine gute Saison spielen, haben bekannt gegeben in einem Interview, dass es einen neuen Gesellschafter gibt, der einsteigt, wo man jetzt gerade den nächsten 3 bis 5 Jahresplan aufbaut und sie aber noch keine Details bekannt gegeben haben, wie das genau aussieht. Also in jedem Fall wollen sie innerhalb dieses Zeitraums aufsteigen. Im Idealfall schon dieses Jahr, aber man möchte sich natürlich strukturell und personell aufstellen oder so aufstellen, dass man dann eben auch in der zweiten Liga mitspielen kann. Für mich, der ja nicht unbedingt die sportliche Expertise hat, ist die große Baustelle natürlich weiterhin das Stadion und so ein bisschen der Rückhalt in der Stadt, weil Zuschauerschnitt dieses Jahr, der natürlich von diesen beiden WM-Spielen, wenn man es so nennen kann, hochgetrieben wurde, einmal mit 2000, einmal mit 1000 Zuschauern, das waren ja alles Touris. Wenn man das im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie einen Zuschauerschnitt von 750 rum hatten, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen kann,
ja, ich kann dass mir die zumindest Leute auch vorstellen, kommen, dass das nur, weil man auf einmal Projekt in so einer Stadt wie Nizza ja doch dann irgendwie Potenzial hat, weil ja, die Stadt, habe ich mir zumindest sagen lassen, jetzt nicht so schlecht sein soll und auch schon seine Vorzüge hat. Dementsprechend finde ich die Idee gar nicht schlecht, da mit einem Investor was aufzubauen, weil muss ja nicht drum lügen, ne? Wenn man Spieler rekrutiert, dann wird dann doch schon mal auf die Stadt geguckt und auch, ja, wie sich dann zum Beispiel auch die Frau oder so, was die so in ihrer Freizeit da machen kann. Und ich denke, dass man natürlich in Nizza, ohne jetzt irgendeinen anderen Nationalclub national treten zu wollen, vielleicht doch besser aufgehoben als vielleicht in Chambéry oder auch in Carcassonne. Dementsprechend würde ich fast behaupten, dass ich zumindest Potenzial in dem Projekt sehe. Ich meine, wie schätzt du es ein? In 4 Jahren, wo sehen wir Nizza? Vielleicht sogar schon in der Top 14?
Alles klar. Es kommt halt ein bisschen drauf an. Also es ist die Infrastruktur, was die Trainingsbedingungen angeht, können nicht so schlecht sein. Persönlich habe ich sie noch nicht gesehen, aber es hat seine Gründe, weshalb die Cannes de France, die Nationalmannschaft der Herren, dort mindestens einmal im Jahr ein Trainingslager abhält. Und da kann es nicht so, können die Trainingsbedingungen nicht so schlecht sein. Sie können auch nicht so schlecht sein, wenn Schottland sich das als Trainingsbasis ausgesucht hat, auch wenn das Stadnis zwar nicht so ganz glücklich drüber war. Aber so schlecht können die Trainingsbedingungen nicht sein. Also das wäre jetzt für mich nicht die große Baustelle. Ich glaube, sportlich, wenn man viel Geld reinsteckt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie aufsteigen. Aber es ist, also ich kann mir auch sportlich kann ich mir schon vorstellen, dass sie aus der National rauskommen. Ich denke nur nicht irgendwo, ich glaube, Nizza, so schön wie die Stadt sein kann, wenn sie nicht gerade von Touris überrannt ist im Sommer, übrigens, wenn ihr da seid, ne, Focaccia ist immer erste Wahl. Lasst den Salat beiseite, Thunfisch ist eh nicht so lecker, aber Focaccia solltet ihr euch holen. Aber die, für mich ist so dieses große Thema, Nizza wurde viel gepusht im Rugby. Es gab viele Halbfinalspiele, die in Nizza stattgefunden haben. Toulon hat regelmäßig in Nizza gespielt. Und es hat niemanden interessiert am Ende des Tages. Auch diese 35.000 Plätze sind auch für den OGC Nice eigentlich zu groß. Auch die schaffen es nicht, dieses kleine Stadion vollzukriegen in der immerhin viertgrößten Stadt Frankreichs. Es ist keine Sportstadt und das muss man irgendwann akzeptieren, zumal du mit Volleyball, Handball, auch nicht Fußball natürlich von 2 Vereinen in der ersten Liga nicht unerhebliche Konkurrenz hast. Ja, ist natürlich die Frage, wie viel Geld du ins Stadion steckst. Ein bisschen mehr Platz und Kapazität sollte da sein, aber das Stade Kaufmann, das alte Fußballstadion, ist immer noch da, ist immer noch in einem anständigen Zustand. Da könntest du größere Spiele hinrein verlegen. Ja. Im Zweifelsfall auch in das aktuelle Fußballstadion, wobei ich glaube, das ist 3 Nummern zu groß, aber das ist schon alles in Ordnung. Ich sehe keinen langfristigen Erfolg.
Die richtigen muss ich ganz offen sagen. Also, sich holen würde.
Naja, also was heißt ziehen mit? Natürlich ist es eine schöne Stadt, die sicherlich auch ziehen kann. Auf der anderen Seite musst du auch einfach schon deutlich mehr bezahlen, um die Miete finanzieren zu können. Das ist ja dann mal so ein Geben und Nehmen. Es ist eine teure Region.
1600 Euro!
Das habe ich jetzt
gesagt. Ja, Paris billiger mit.
Wohnheimzimmer kostet schon
1600 Euro. Wir haben 1000 Euro bezahlt. Für
Studentenwohnheim. Ja. Boah. Studentenwohnheim, Nizza ist einfach
ein unglaublich teures. Ich würde fast behaupten, das ist in Deutschland gar nicht rechtlich.
Das darf man wirklich auch nicht unterschätzen. Das zieht auch mit rein. Ich hab keine Ahnung. Du, letzten Endes weiß ich auch nicht, ob das eine Ausnahme war oder wie auch immer. Aber ich habe zumindest die Berichterstattung von France 3 bestätigt diese Tendenz zumindest. Ich glaube, das muss man so ein bisschen trennen, weil sportlich glaube ich schon, dass sie erfolgreich sein können. Ich glaube nur eben, für mich ist es kein nachhaltiges Projekt, weil ich nicht sehe, dass sie nachhaltig das Publikumsvolumen haben, das sie brauchen, um den Verein finanzieren zu können. Wenn ein Drittel der Sponsoren, wie es ja anscheinend der Fall ist, abgesprungen ist, nachdem es jetzt 1-2 schwierige Saisons gab, dann ist halt das Problem, dass du eben mit Erstliga-Volleyball, mit Erstliga-Handball bei Männern und Frauen dann eben die Konkurrenz hast, dass die Sponsoren sagen, naja gut, dann gehen wir halt dahin. Dann gehen wir halt dahin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr der Punkt, dass du dass da so, dass ich da nicht die langfristigen Perspektiven sehe, dass es nicht ist wie in Toulon, wo der Verein einfach so in der Stadt verankert ist, dass eine schlechte Saison irgendwo nicht direkt alles kaputt macht. Aber
dass das Kartenhaus zusammenbricht, mehr oder weniger.
Wenn sie dann wieder absteigen, dass das Projekt dann auch wieder tot ist. Ja. Aber gut. Ich weiß nicht, ist jetzt eine sehr negative Note, auf die man hier den Podcast beenden würde.
Ja, zumindest konnten wir den Podcast dieses Mal heile überstanden, mit einigen Schwierigkeiten. Das ist zum Ende hin dann... sich zumindest gut anhört und dass man diese technischen Schwierigkeiten nicht raushört. Wir können auf jeden Fall festhalten, man hört mich diesmal und wir hoffen, dass wir eine Folge releasen können.
Davon gehe ich stark aus, wie gut sie wird, wie gut ich das hier zusammengeschnitten kriege, das finden wir raus. Ist auch für mich das erste Mal so in dieser Duo-Kombination, aber das finden wir alles raus. In jedem Fall haben wir nächste Woche dann ja nur Top 14. Wenn ich sage nur Top 14, meine ich, Top 14. Ist das die positive Note? Da freue ich mich in jedem Fall sehr drauf. Aber wir werden sicherlich auch Zeit haben, die ein oder andere Frage von euch mit ins Programm aufzunehmen. Also schreibt uns gerne entweder auf Instagram oder eben unter info@bleublancrugby.de. Schreibt uns dann gerne und dann nehmen wir das gerne mit auf. Wir freuen uns jedenfalls sehr drauf.
Oh, bis nächste Woche. Und erholt euch gut. Viel Spaß beim Top 14 ausgucken. Und beim Podcast hören.
Würde ich sagen.
Und
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren. In seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.